Moin aus Ahrensburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Warling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Also Christian Lindner will ja jetzt die BRD GmbH in eine AG umwandeln. Habt ihr das mitbekommen?
Nein.
Nee.
Er will den Haushalt damit konsolidieren.
Ah ja.
Ja.
Haftungsbeschränkung oder was?
Mir war auch ehrlich gesagt nicht klar, dass wir eine BRD GmbH haben.
Nee, das würde ich auch noch
unzulässig halten.
Haben wir denn, hast du nicht gerade gesagt, er macht die AG zur GmbH?
Nee, oder der kommt GmbH zur AG.
Ach so, aha.
Ja.
Verstehe.
Aber die AG ist heute nicht unser Thema, ne? Nur nochmal zur Klarstellung. Den Teil meines Fachanwaltskurses habe ich noch nicht gelernt.
Aktienrecht.
Ah, ich war erfolgreich mit meinem Einstieg. Ihr seid völlig verwirrt. Das
ja,
ist gut.
In der Tat.
Weil eigentlich wollen wir ja doch nur über die GmbH sprechen. Natürlich,
sehr schön.
Natürlich ist die BRD keine GmbH, damit
die einen sagen so, die anderen
ja, genau.
Und ich noch jetzt hier jemand verwirrt ist. Ja, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wie ist es mit der Haftung?
Was meinst du denn jetzt genau?
Ja, wie läuft das mit dieser Haftung, die beschränkt ist?
Willst du direkt darauf? Wollen
ja.
wir nicht einfach einsteigen damit, was eine GmbH so ist und was man damit macht, wofür man die braucht oder nicht?
Nee? Ist das egal.
Ich komm,
können wir auch.
Weiß ich nicht.
Irgendwas.
Macht es, wie Christian Lindner antwortet, irgendetwas, egal was die Frage war.
Gut. Also die GmbH ist auf jeden Fall die erfolgreichste Rechtsform im deutschen Rechtsgebiet.
Ja.
Und gibt es, meine ich, seit schon 1800 noch was? Da will ich mich jetzt aber nicht ganz so festlegen.
Du hast
ich hab's
doch
mal irgendwann. Nee, ich habe es mal irgendwann gelernt, aber ich habe es jetzt gerade wieder vergessen, fällt mir auf. Jedenfalls ist das ein Erfolgsmodell sozusagen, weil es wahnsinnig viele GmbHs gibt, die in der Praxis einfach gerne benutzt werden und gegründet worden werden. Der Ablauf ist relativ einfach, die Handhabung ist relativ einfach, es ist auch nicht so teuer. Ja.
Ja.
Und du haftest beschränkt.
Und jetzt habe ich doch irgendwo recht. Es geht ja vor allen Dingen um die Haftung, die es auch so attraktiv gemacht hat, oder nicht?
Genau, es geht um die Haftungsbeschränkung.
Ja.
Weil du bei der GmbH mit, also man muss andersrum anfangen. Man kann nicht immer so nur sagen, man haftet nur mit 25.000, weil das stimmt nicht. Wenn die GmbH 3 Millionen auf dem Konto haftet, haftet sie natürlich mit den 3 Millionen in Höhe der Forderung, die gegen sie gestellt wird. Ne?
Ja, das ist erstmal wichtig, glaube ich, festzuhalten.
Ja, ja also genau, als Differenzierung. Ne?
Genau.
Sie haftet erstmal mit ihrem eigenen Vermögen.
Ja.
Genau. Ja.
Wenn man aber beispielsweise in eine Situation kommt, wo man kein Vermögen mehr hat, dann haftet man nur noch, oder dann haftet die GmbH nur mit den 25.000.
Beziehungsweise mit ihrem Stammkapital.
Mit ihrem Stammkapital, genau. Wenn das nicht mehr da ist, dann eventuell die Gesellschaft da dran. Das kommt aber so ein bisschen drauf an. Dazu muss das Stammkapital einmal bei Gründung voll eingezahlt gewesen sein, nachweislich. Dann bist du auch da aus der Haftung, jedenfalls im Regelfall raus. Und deswegen müssen wir die Kontoauszüge immer uns geben lassen und aufheben. Was ich aber eigentlich sagen wollte.
Da will ich aber noch mal einhaken, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich das gründe, dann lege ich ja einmal das Geld in diese GmbH rein.
Genau, deswegen hatte Mareike ja vorgeschlagen, wir fangen mal mit der Gründung an.
Ja, ja. Eigentlich gar nicht so schlechter Vorschlag.
Na, manchmal habe ich Ideen. Ne? Verrückte
und
Ideen.
Und es könnte aber ja aber sein, dass ich die Kohle schon ausgegeben habe.
Ich würde mal fast behaupten, das ist der Regelfall.
So, ja. Das heißt also, 25.000 Euro sind auf diesem Geschäftskonto drauf. Das könnte sein. Und dann gehe ich shoppen und dann ist die Kohle weg und dann geht das Ganze den Bach runter. Und dann muss ich aber als Gesellschafter nicht nochmal 25.000 aufbringen, sondern dann ist es halt Pech gewesen.
Genau. Also, ja? Ich sage mal so, grundsätzlich ist das so. Es gibt natürlich ganz viele Ausnahmen. Ja, wenn ich jetzt 25.000 Euro reinlege und ich kaufe am nächsten Tag davon mir einen Dienstwagen für 25.000 Euro, dann ist das, könnte das so als so ein Hin- und Herzahlen gewertet werden. Ja, du musst so ein bisschen aufpassen. Deswegen ist so eine ganz, ganz klare Regelung schwarz-weiß, kann man nicht wirklich sagen. Aber wenn du jetzt gründest und du zahlst deine 25.000 ein, es reichen übrigens auch 12.500 als Einzahlung, aber um jetzt diese Haftung zu vermeiden, zahlst du diese 25.000 einmal ein. Die sind dann im Zeitpunkt der Eintragung, müssen die auf dem Konto sein. Davon darfst du von diesem Stammkapital deine Gründungskosten bezahlen, also Notar, Gericht, Gewerbeanmeldung, Kontoeröffnung, diese ganzen Beträge darfst du davon bezahlen. Ansonsten hat der Gesetzgeber die Vorstellung, dass du ein Konto hast, da sind 25.000 Euro drauf und die bleiben da auch immer drauf. Für immer, bis die GmbH abgewickelt
muss
wird.
Muss aber nicht.
Nee, das muss nicht. Also doch, du hast die Stammkapitalerhaltungspflichten. Sagen wir es mal so, gesetzlich soll das so sein. Es wird aber nicht kontrolliert und es wird auch so lange, bis du nicht in die Insolvenz rutschst, ist das eigentlich kein Problem. Aber in der Praxis ist es schon so, dass das Geld ausgegeben wird und zum operativen Betrieb auch benutzt wird. So.
Ja, wo wir genau, das geklärt haben.
Genau, aber die Idee dahinter ist ja, dass es eben Stammkapital ist und eben als solches auch erhalten bleibt und als Haftungsmasse dient für den Fall, dass die GmbH eben kein sonstiges Vermögen hat.
Richtig.
Ja.
Also insofern, du sagtest ja vorhin, shoppen gehen, das würde ich auch ein bisschen differenziert betrachten. Also wenn du jetzt losgehst und die reihenweise Anzüge kaufst, dann dürfte das wohl nicht dazu führen, dass deine Haftung beschränkt bleibt.
Genau. Ja. Das muss, glaube ich, so ein bisschen der größte Unterschied zwischen den Personengesellschaften, die sozusagen in der Person eher begründet sind, da steht die Person im Vordergrund, ja, und den Kapitalgesellschaften, wo das Kapital im Vordergrund steht. Die Kapitalgesellschaften sind eigene juristische Personen. Die sind also immer so zu behandeln wie fremde Dritte, ja. Mhm. Und du kannst kein Geld einfach rausnehmen. Du kannst nicht einfach zum Geldautomaten geben und 300 Euro rausnehmen und davon shoppen gehen. Das geht bei der GmbH nicht. Du musst halt immer.
Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft,
richtig,
so für völlige. Völlige Laien sozusagen.
Genau, du musst halt immer gucken, ist das sozusagen eine Betriebsausgabe, wofür hast du das ausgegeben? So, ist das in irgendeinem Kontext? Sonst kommst du schnell in so einen Bereich von verdeckter Gewinnausschüttung.
Es gibt auch eben diese Rechtsbeziehung zwischen mir als Gesellschafter und dieser Gesellschaft der GmbH.
Genau.
Das sind quasi wie zwei Menschen.
Genau.
Weil der eine Mensch
ja.
der GmbH ist.
Genau.
Dann können wir vielleicht doch ganz vorne einmal anfangen, nicht wahr? Wie gründet sich denn sowas? Doch, Mareike wollte das.
Nein,
wollte,
das wollte ich gar nicht
wollte
unbedingt.
Ganz vorne anfangen, deswegen machen wir das jetzt auch.
Also im Grunde genommen, ehrlich gesagt, ich komme voll ins Rudern hier. Also die GmbH-Gründung ist, du brauchst mindestens eine Person, die das macht. Das ist auch ein Unterschied zur Personengesellschaft. Bei der Personengesellschaft müssen es immer zwei Personen sein, die sich zusammentun. Eine GmbH kannst du alleine gründen. Und dann beschließt du einen Gesellschaftsvertrag über die Errichtung der GmbH und musst dann die GmbH zur Eintragung anmelden.
Beim
Handelsregister.
Handelsregister.
Genau. Das machen wir aber, das macht der Notar.
Genau. Dann bestellst du einen Geschäftsführer, der dann wiederum diese Anmeldung vornimmt beim Notar.
Ja.
Ja.
Also es geht nicht ohne euch, wie immer, alles.
Bedauerlicherweise, ne?
So. Und bei dieser Ein-Mann-Geschichte oder Ein-Frau-Geschichte kann man auch sich selbst dann als Geschäftsführerin, Geschäftsführer einsetzen.
Ja, genau.
Ja, aber es können auch mehr sein.
Du kannst auch eine GmbH gründen und jemand völlig anderen als Geschäftsführer einsetzen.
Ja.
Als Angestellten-Geschäftsführer. Auch das funktioniert. Gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.
Und wenn es mehrere sind, was habe ich dann so grundsätzlich für Gestaltungsmöglichkeiten?
Im Hinblick auf die Geschäftsführung? Oder
nee,
was
die Gründung
du?
An sich. Also wie kann ich dann sowas überhaupt erstmal aufstellen?
Ja, der Vorgang ist natürlich der gleiche. Ja. Ne? Du kommst zu zweiter, zu dritter, zu vierter zum Notar und beschließt deine Satzung. Es ist nur so, wenn du alleine gründest, dann haben wir beispielsweise eine ganz kurze Satzung, weil da brauchst du keine Regelungen über Kündigungsrechte, wenn du nur alleine bleibst. Mhm. Wenn du aber mit mehreren bist, dann ist es im Grunde, ja, deine ganzen Rechtsbeziehungen solltest du regeln, weil das GmbH-Recht ist, was den Gesellschaftsvertrag anbelangt, ist relativ knapp. Und sowas wie ein Kündigungsrecht gibt
wenn
es
jemand
gibt's
raus
eigentlich
will.
Gar nicht. Genau, was, wenn jemand raus will? Wie wird, wenn sich jemand vertragswidrig verhält, was machen wir mit dem? Was ist mit der Erbfolge? Das sind alles Dinge, die muss man regeln.
Ja.
Genau, und es gibt ein Musterprotokoll.
Mhm.
Was man, grundsätzlich, genau,
quasi,
ja. was man grundsätzlich verwenden kann, aber das bietet sich eben in den meisten Fällen nicht an.
Wenn es mehr als einer ist.
Wenn es mehr als einer ist, weil du dann zum Beispiel die Vertretung der Gesellschaft, die ist da auf eine bestimmte Art und Weise geregelt, die aber zu den meisten Konstruktionen dann nicht passt.
Mhm. Und du kannst auch unterschiedliche Anteile haben an dieser GmbH. Das kannst du auch entsprechend regeln. Müssen da nicht entsprechend der Person.
Genau, das legst du fest, ne? Wer welchen Anteil an der Gesellschaft hat, ja.
Ja.
Oder Geschäftsanteil.
Du hattest schon vorhin gesagt, Britta, dass es auch mit der Hälfte, mit 12.500 Euro schon irgendwie gehen kann. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen.
Genau, also man braucht nicht zwangsweise die 25.000. Das Stammkapital bleibt trotzdem 25.000, aber es reicht, wenn man 12.500 Euro einzahlt.
Ja.
Für die Gründung.
Für die Gründung. Das heißt, man kommt mit der Hälfte erstmal rein in die ganze Geschichte. Würde aber bedeuten, man die andere Kohle muss halt irgendwie im Zweifelsfall nachgeliefert werden, ne? Kann man
das
so sagen?
Auf Gesellschafterbeschluss. Das hat in der Satzung geregelt, dass wenn die Gesellschafter beschließen, dass quasi aufgestockt werden soll oder nachgezahlt werden soll, dann wird das gemacht.
Ja. Was ja auch grundsätzlich immer geht, ne? Man kann ja dieses Stammkapital jederzeit auch erhöhen.
Genau, wobei hier würde man ja nicht das Stammkapital erhöhen, man würde ja nur den Rest einzahlen.
Ach so, genau, das ist einfach dann ausstehend, ja. Mhm. Aber auch das wäre möglich, ne? Dass man später sagt, 25 sind uns zu wenig, wir wollen mehr.
Ja, klar. Du kannst auch von vornherein ein höheres Stammkapital haben.
Ja.
Mhm. Das ist sicherlich auch ein bisschen die Frage, also weniger juristisch, sondern vielmehr in der Außenwirkung, was du machen willst.
Mhm.
Ja, wenn du wahnsinnig große Verträge schließen willst und jemand schaut ins Handelsregister und sieht, du hast ein Stammkapital von 25.000 Euro, mag das vielleicht auch abschränken. Oder schlimmer noch, du bist eine UG.
Ja.
Ja.
Mhm. Die UG, da müsst ihr noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, die UG ist sozusagen, sagt man, glaube ich, die kleine Schwester der GmbH, wo du ab einem Stammkapital von einem Euro, ist das geändert worden? Nee, ist immer noch ein Euro, ne? Mit einem Euro kannst du starten, musst dann allerdings langfristig mehr Stammkapital aufbauen und einzahlen.
Mhm.
Aber dein Haftungskapital ist natürlich wirklich dann sehr beschränkt.
Ja.
Genau. Also man hat das ja damals geschaffen, weil es eine Zeit lang so war, dass viele Personen eine Limited gegründet haben.
Mhm.
Und das wollten wir eigentlich im deutschen Rechtsverkehr nicht so gerne, diese ganzen Limiteds im Handelsregister. Das hat unglaublich viele Probleme in der notariellen Abwicklung bedeutet, weil die ganz, also in England gibt es beispielsweise diese Vertretungsbescheinigung nicht so, wie wir sie kennen. Das ist, war alles ganz umständlich.
Mhm.
Und daraufhin hat man dann irgendwann diese Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt, die man auch immer so nennen muss. Die ist ein bisschen sperrig, finde ich, vom Namen ins Leben gerufen, sodass man eben auch mit wenig Stammkapital eine Gesellschaft gründen kann.
Die an sich sonst funktioniert rechtlich wie eine GmbH, genau. Nur dass sie halt eben weniger als diese 25.000 Euro zum Start aufbringt. Mhm. Aber jeder weiß das, weil der Name entsprechend das schon offensichtlich macht, quasi.
Mhm.
Ja. Kann das trotzdem aus eurer Sicht, kann das eine Alternative sein? Also gibt es Fälle, wo ihr denkt, es kann eine ganz gute Lösung sein?
Die UG oder die?
Ja, die UG.
Ja, vielleicht, wenn du wirklich gerade anfängst mit deinem neu gegründeten Business und du nicht so richtig weißt, wo läuft's hin.
Ja.
Ja.
So, warum nicht?
Ja. Mhm.
Genau, man hat dann schon mal eine Basis, man kann auch schon mal Anteile verteilen zum Beispiel.
Genau.
Kann irgendwie seine Zusammenarbeit irgendwo schon mal so manifestieren.
Ja.
Und
also ich würde der UG ihre Daseinsberechtigung nicht absprechen, insbesondere deshalb, weil sie eben auch die Limited verdrängt, ne?
Ja. Dann hat man das Ding gegründet, es wird eingetragen ins Handelsregister, aber da kümmert ihr euch ja im Prinzip dann auch faktisch drum als Notare, dass das dann passiert. Wie geht das dann faktisch weiter, bis man so ein bisschen den Betrieb aufnehmen kann? Was sind dann noch so wichtige Steps?
Also du hast halt erstmal den Gründungsakt hier und dann kriegst du die Urkunde zugeschickt vom Notar und dann gehst du erstmal zur Bank und öffnest ein Konto für die Gesellschaft. Du kannst also nicht irgendein Konto nehmen, was du schon hast oder was du vielleicht als Einzelkaufmann schon genommen hast. Du musst ein neues Konto öffnen für die GmbH in Gründung. Ab diesem Zeitpunkt ist die GmbH sozusagen im Gründungsstadium. Und dann zahlst du das Stammkapital ein, schickst den Nachweis zum Notar, Notar reicht es ein. Wenn du dann eingetragen bist, hast du ja die Handelsregisternummer und dann kannst du alles weitere veranlassen. Also dann musst du, wenn es eine operativ tätige Gesellschaft ist, die nicht nur Vermögenswerte hält, dann musst du Gewerbe anmelden, du bist dann Pflichtmitglied bei der IHK, kriegst in der Regel von denen Post, wenn du Angestellte hast, musst du dich bei der Berufsgenossenschaft melden, also es kommen dann so ganz viele Dinge, du musst dir halt überlegen, brauche ich Arbeitsverträge, brauche ich allgemeine Geschäftsbedingungen und was brauche ich für meinen operativen Betrieb und dann legst du im Grunde los.
Manche Sachen passieren quasi automatisch, wie du das sagst. Finanzamt wird wahrscheinlich.
Du brauchst
auch
eine Steuernummer, die musst du beantragen. Das dauert relativ lange zurzeit. Das ist manchmal für die Mandanten ein bisschen blöd, weil die wollen Rechnung stellen, können sie aber eigentlich noch nicht, weil die Steuernummer noch fehlt.
Und auch die Umsatzsteuer-ID, ne?
Ja, genau, die brauchst du ja nicht unbedingt. Die brauchst du vor allen Dingen dann, wenn du irgendwie im Ausland viel unterwegs bist und du kannst sie für den Rechtsverkehr beantragen, du brauchst sie aber nicht unbedingt, die Umsatzsteuer-ID.
Ja. Wobei ich gehört habe, dass es schon praktisch ist, weil man, wenn man sie hat, braucht man dann die Steuernummer nicht mehr angeben, ne? Ist das richtig?
Mhm. Ja, kann sein, weiß ich nicht, ehrlich
gesagt. Kommt man mit der am einen irgendwie durch. Also die braucht man aber vor allen Dingen, wenn man überhaupt mal Umsatz machen will, ne?
Ja,
dann
geht
es nicht ohne Steuernummer.
Genau.
Ja, okay, also das kommt dann noch so ein bisschen nach.
Und bei der Post aber aufgepasst, weil du das gerade gesagt hattest, es passiert auch sehr häufig, dass dann Fake-Post ins Haus flattert, ne? Also dass dann irgendwie ein Gebührenbescheid von sonst woher kommt, der dann getarnt ist als Schreiben des Finanzamts oder irgendeiner Handelskammer. Ja. Da muss man schon genau aufpassen, was man dann tatsächlich bezahlt. Wenn man da eine Frage hat, am besten einmal beraten lassen.
Ja.
Weil das, glaube ich, standardmäßig passiert. Es scheint irgendwie Menschenorganisationen zu geben, die einfach die Neueintragung im Handelsregister sich anschauen und dann auf diesen Zug aufspringen.
Ja, genau. Ja. Genau.
Das ist sehr regelmäßig so.
In der Regel wirklich dann exorbitante Summen verlangen. Mhm. Und so teuer.
Ja, aber gar nicht unbedingt so exorbitant. Das ist ja das Problem. Manchmal sind die eben in so einem Bereich, der relativ dicht an dem ist, was es tatsächlich kostet. Und dann muss man eben aufpassen, weil dann hat man nachher zwei Rechnungen und muss eben gucken, welche ist eigentlich tatsächlich die richtige. Weil exorbitante Summen kommt auch manchmal vor. Ich habe aber das Gefühl, das ist weniger geworden. Mhm. Sondern man nähert sich mehr dem an, was tatsächlich anfällt. Das ist auch wesentlich geschickter, ne? Ohne dass das jede Beratung in die Richtung sein soll. Aber es ist natürlich irgendwie cleverer zu sagen, es kostet eigentlich 600 und ich nehme dann irgendwie schicken Bescheid über 590 oder 630 oder was auch immer und nicht über 50.000.
Mhm. Ja. Was kostet es denn so ungefähr, so größenordnungsmäßig? Was muss ich da einstellen?
Also die Eintragung beim Registergericht kostet um die 160 Euro. Und die Notarkosten liegen so bei ungefähr 850 für eine Einpersonengründung mit einem Stammkapital von 25.000 Euro. Wenn du ein höheres Stammkapital nimmst, ist es dann entsprechend höher. Also du bist mit 1.000 Euro ungefähr dabei.
Ja.
Genau. Und sobald du halt diese Post bekommst, diese Spam-Post, muss man halt genau hingucken. Letztendlich, ich hatte neulich wieder so einen Brief, da stand dann oben, das war hier in Lübeck, aber oben stand Amtsgericht Köln, unten stand hochachtungsvoll Richter sowieso vom Amtsgericht Leipzig und die Kontonummer, auf die überwiesen werden sollte, war in den Niederlanden. Also es war halt wirklich klar, bloß das kommt auf so Umweltpapier, die Leute denken, ach ja, sieht da kommt jetzt wieder was aus. Und dann wird das irgendwie überwiesen, ohne dass man genau hinguckt. Ne? Das ist so ein bisschen ein Problem.
Genau, und es gab eine Zeit lang, dass man diese horrenden Dinge, die du meinst, gab es irgendwie sowas ähnliches wie die gelben Seiten, die dann sich irgendwie gemeldet haben und gesagt haben, hier, also wenn ihr jetzt ein Unternehmen betreibt, ihr müsst euch noch da und da eintragen lassen. Und das sah dann aus, als wäre das tatsächlich verpflichtend. Mhm. War es aber zum einen nicht und zum anderen war es irgendwie so ein Abo. Und da ist ganz schnell echt viel bei zusammengekommen und da musste man tatsächlich auch echt gucken.
Genau, und du wirst ja dann gemessen, ne, als Geschäftsführer der GmbH. Die GmbH ist Kaufmann, Formkaufmann. Da kannst du nicht sagen, oh, habe ich nicht gesehen, habe ich irgendwie nicht verstanden. Sondern du wirst eben
Hast den Verbraucherschutz nicht mehr, ne? Nee, wo man sagen würde, okay, keine Ahnung, auch die AGB-Kontrolle ist dann natürlich da nicht mehr in dem Maße vorhanden und so weiter. Also das ist schon schwierig.
Was du auch auf jeden Fall noch brauchst, oder vielleicht könnte man es auch selber machen, aber glaube ich eigentlich nicht, ist halt ein Steuerberater, weil du musst ja bilanzieren. Die GmbH ist bilanzpflichtig und da muss man sich auch ganz gut aufstellen, dass man von vornherein guckt, wird das alles richtig eingegeben, angelegt, was brauche ich, kriege ich schon Geschäftsführergehalt, wie hoch ist das, was kann ich mir auszahlen, was ist realistisch, also solche Dinge, ne?
Ja, das ist dann auch wieder der Fall, was du gesagt hast. Es gibt eben nicht dieses einfach Entnehmen. Man kann nicht einfach Geld von diesem Konto nehmen, sondern in der Regel ist dann eben, brauchst irgendwie einen Vertrag zwischen.
Keine Zahlung ohne Beleg.
Das, genau. Und man braucht einen Vertrag dann auch zwischen der Person und dieser GmbH, wenn man eben zum Beispiel ein Gehalt beziehen will als Geschäftsführer oder einfach Geld eben ins private Umfeld quasi kriegen will dem Ganzen raus. Dann brauchst du da eben eine vertragliche Grundlage für. Ja. Und das macht es ja dann auch eigentlich ganz spannend, so, weil man da mit Gestaltungsmöglichkeiten
hat. Das ist total spannend. Also die GmbH finde ich irgendwie, die ist so strukturiert und das macht es, ich mag ja immer so strukturierte Sachen, das macht es irgendwie immer so spannend, finde ich. Das ist gut. Und es gibt noch ganz viele Nebenkriegsschauplätze. Also wenn du zum Beispiel zu zweit bist, musst du dir halt schon überlegen oder ab zwei Leuten überlegen, wer welche Anteile hat, weil die Verteilung der Anteile Einfluss haben kann auf deine Sozialversicherungspflichtigkeit. Viele denken halt, sie sind selbstständig, weil sie mit zwei Freunden eine GmbH gründen, sind sie aber gar nicht, weil jeder ein Drittel hat und dadurch hast du keine wirtschaftliche Macht auf die GmbH alleine und damit bist du sozialversicherungspflichtig, was dazu führen kann, dass du am Ende halt Beiträge nachzahlen musst.
Schlecht, wenn das später rauskommt dann quasi.
Ja, es kommt immer raus, weil du hast ja irgendwann eine Betriebsprüfung.
Ja.
So, und dann stellt die Deutsche Rentenversicherung deinen Status fest. Mhm. Und das ist besser, wenn man das gleich bei Gründung macht, dann hat man das einmal schwarz auf weiß. Ich immer.
Das betrifft dann vor allen Dingen die Rentenversicherung, nicht wahr?
Genau, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und auch die Krankenversicherung.
Aber die habe ich ja sowieso, oder? Die Krankenversicherung?
Ja, die hast du sowieso, aber es ist ja, macht dann nochmal einen Unterschied, ob du es alleine abführst oder ob eigentlich der Arbeitgeber abführungspflichtig ist.
Ja, okay. Und ob du gegebenenfalls auch pflichtversichert sein müsstest. Ja, also du brauchst ja einen gewissen Betrag an Einkommen, damit du überhaupt in der privaten Krankenversicherung bleiben kannst. Wobei, du kannst da, glaube ich, immer, wenn du mal drin warst, ne?
Nee, wenn du
Musst du rüber, wenn du angestellt bist und unter der Beitragsbemessungsgrenze? Ja. Okay. Ja, also insofern ist das auch wichtig. Aber dafür gibt es Statusfeststellungsverfahren. Die macht man dann bei der DAV, ne? Mhm. Die hast du, glaube ich, auch schon öfter durchgeführt.
Genau. Also die deutsche Rentenversicherung.
Mhm. Ja. Genau.
Das heißt, wichtig mitzunehmen, auch wenn man GmbH-Geschäftsführer ist, in seiner eigenen Anführungsstrichen oder mit eigenen GmbH, heißt das nicht automatisch, dass man selbstständig ist.
Genau.
Es kann eben auch sein, dass man aufgrund zu geringer Anteile zum Beispiel dann doch eigentlich wieder abhängig ist von anderen.
Genau. Also sozialversicherungspflichtig beschäftigt, würde man sagen.
Ja. Ja.
Was man vielleicht noch sagen könnte bei der Wahl des Firmennamens, das ist für uns auch immer ein recht wichtiger Bereich. Gibt es quasi so drei Sachen, die man abklopfen kann. Einmal ist das das Markenrecht, ne? Ist die Firma eingetragen im deutschen Marken- und Patentregister, deutschen Markenregister. Und dann die zweite Frage, ist das von sozusagen von den Handelsbräuchen in diesem Umkreis, wo du dich niederlässt, ist das da ein Problem? Das macht die Handelskammer, die guckt natürlich auch so ein bisschen auf das Markenrecht, aber die guckt, gibt es zum einen eine Firma, die es vielleicht schon gibt, die guckt aber auch, ist der Name irreführend, also zum Beispiel ne, BRD GmbH würde halt gar nicht gehen, kannst du gar nicht machen oder Hamburg GmbH oder so, ne, weil du halt damit so ein Alleinstellungsmerkmal behauptest. Oder ist das nur beschreibend, also keine Ahnung, Einrichtungs GmbH oder so, das würde alles nicht gehen. Da guckt
und
man drauf.
Und wer prüft das?
Also es prüft die, wir schicken das zur IHK, zur Vorprüfung, die gibt dann eine Stellungnahme ab.
Mhm. Ihr schickt das immer oder wenn ihr Zweifel habt? Nee, immer.
Immer. Und dann das letzte Wort für die Registereintragung, das ist quasi der dritte Punkt, das hat sozusagen der Registerrichter, der vielleicht sagt, ah, aber es gibt, das ist mir zu ähnlich oder es gibt schon eine Firma oder das ist wettbewerbsverzerrend oder so.
Ja, oder eben auch dieses nur beschreiben und nicht abgegrenzt. Also ich habe zum Beispiel eine Sache, da ist es so, dass die IHK ihr grünes Licht gibt. Wir haben eine Eintragung im Markenregister sogar. Mhm. Und nichtsdestotrotz sagt das Registergericht, mache ich nicht mit. Mhm. Reicht mir nicht, ist hat keine Unterscheidungskraft.
Mhm. Ja, okay.
Darf sich niemand anders so nennen, aber es hat keine Unterscheidungskraft. Okay.
Liegt es auch daran, dass dann viele noch so die Abkürzung so mit anfügen an den Namen, das sehe ich
die
oft.
Die Abkürzung ist eigentlich gut und die Abkürzung ist deswegen.
Die hilft dann quasi,
hilft
ne?
Dann, ja.
Ja, weil es sieht man oft, es gibt quasi so eine Art Namen, der ist dann wahrscheinlich zu beschreiben, sondern wird quasi noch dahinter oder davor.
Also weiß wie, keine Ahnung, Fenstermontage Behrens GmbH.
Ja, genau.
Keine Ahnung, ob sie gibt, aber.
Oder ML für Mareike Lehnhoff und dann Fenstermontage.
Ja, genau.
So, das ist perfekt, ja.
Ja. Ja.
Das geht auch normalerweise durch.
Hm.
Das ist auch immer mein Tipp. Also ich habe das ja zwei Möglichkeiten. Du streitest dich mit dem Registergericht 3 Jahre lang oder du sagst zu dem Mandanten, dann machen sie doch ihren Anfangsbuchstaben davor und dann.
Weil hat man sich das alles so gut überlegt?
Ja, das ist doch, doof.
Ja, und es ist auch tatsächlich blöd, ne? Also ich meine, du fragst schon die IHK und die IHK sagt, ich habe da nichts gegen. Also ich finde, dann weiß ich nicht, ob das Registergericht sich da jetzt ernsthaft noch selbst bemühen muss.
Ja, weiß ich auch nicht.
Wenn sie es können, machen sie es auch.
Ja.
Und so einen Namen kann man aber nochmal ändern oder ist der für die Ewigkeit?
Nö, kannst du ändern.
Wieder auf dem gleichen Wege quasi. Ja. Wieder bei euch antreten. Und
immer, wenn du die Satzung, immer wenn du die Satzung anfasst, musst du zum Notar.
Ja. Mhm. Ja. Ah, weil das in dieser Satzung drin steht, der Name. Ja, macht Sinn. Geschäftsführung, haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Was muss man da noch vielleicht so grundsätzlich wissen? Muss nicht jeder sein, der mitgründet? Kann auch ein Fremder sein? Mhm. Wie funktioniert das so grundsätzlich?
Also wichtig ist, dass du einmal festlegst, wie sind denn die Vertretungsverhältnisse?
Ja.
Also du hast dann einmal sozusagen die abstrakte Vertretungsbefugnis in der Satzung geregelt und daraus leitet sich dann die konkrete Vertretungsbefugnis ab und das musst du eben mitteilen. Und da geht es um Fragen wie, kann ein Geschäftsführer bei mehreren, kann der alleine vertreten, kann der nur zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer oder mit einem Prokuristen zum Beispiel die Gesellschaft vertreten. Wichtig ist, dass du regelst, ist er einzelvertretungsberechtigt, das hatte ich gerade schon gesagt, das meinte ich nicht, meine Befragung von 181 BGB, also kann er vollumfänglich die Gesellschaft vertreten und sich sozusagen selbst und gleichzeitig die Gesellschaft vertreten oder braucht man dann dazu einen zweiten Geschäftsführer beispielsweise? Das ist ganz wichtig, dass man das entsprechend ausgestaltet und das ist eben auch einer der Punkte, an denen dieses Musterprotokoll dann scheitert, das sagte ich vorhin.
Ja.
Weil man sich da eben konkrete Gedanken machen muss. Ich würde sagen, die meisten regeln die Einzelvertretungsberechtigung,
ja.
Das macht ja auch Sinn.
Mhm. Auf jeden Fall.
Das ist aber nicht der Standardfall.
Nee, der gesetzliche Fall ist, du bist, also wenn du einen Geschäftsführer hast, ist der immer einzelvertretungsberechtigt.
Ja,
so, wenn du mehr und der ist auch von 181 befreit, weil sonst könnte der ja
nicht vertreten.
Nicht vertreten. Mhm. Aber wenn du mehrere hast, sind die eigentlich immer gesamtvertretungsberechtigt.
müssen alle unterschreiben. Mhm. Und dann kann man so Spezialformen machen, entweder alle sogar einzeln oder man könnte sagen, es sind drei, aber zwei können auch zusammen. Es müssen nicht immer drei sein, wenn einer weg ist und was weiß ich. Ja, solche Sachen. Mhm. Das ist aber das, was sich quasi, was auch im Handelsregister dann quasi eingetragen wird. Das heißt ja noch nicht, dass man Geschäftsführer ist, über einen Geschäftsführervertrag angestellt bei dieser Firma.
Nee, genau. Du musst zwei Sachen unterscheiden. Also das eine ist die organschaftliche Bestellung. Die ist mit der Eintragung oder mit deiner Bestellung wirksam. Eintragung ist nur sozusagen erklärend. Und das andere ist dein Dienstvertrag, aus dem sich deine Rechte und Pflichten ergeben. Wenn sie sich nicht aus dem Gesetz ergeben, was sie ja ohnehin auch tun, aber der kann das nochmal ergänzen. Und da steht dann deine Vergütung drin, deine Urlaubstage. So ähnlich wie beim Arbeitnehmer, aber der Geschäftsführer ist kein Arbeitnehmer. Gleichwohl finden einige arbeitsrechtliche Vorschriften Anwendung, aber du hast keinen Kündigungsschutz im eigentlichen Sinne.
Du musst ja sich das Innenverhältnis und das Außenverhältnis unterscheiden, wie so oft, ne? Also das Innenverhältnis, deine Rechtsbeziehung zur Gesellschaft und im Außenverhältnis deine Vertretungsbefugnis, die sich dann wiederum aus dem Handelsregister ja auch ergibt. Und die Regelung im Innenverhältnis, die geht ja auch Dritte eigentlich nichts an.
Ja.
Also,
ja. Und da kann dann der Fall, das müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen, weil ihr hier so mal schön vor diesem berühmten 181 BGB sprecht, kann dieser Fall eben entstehen, dass wenn man alleine ist, dass man sich selbst diesen Arbeitsvertrag schreibt und den im Prinzip zweimal unterschreibt, weil man einmal als für die GmbH unterschreibt und für sich selbst
genau.
sagt, ja, ich möchte diesen Arbeitsvertrag eingehen.
Genau, ich versuche das immer so bildlich, es ist auch irgendwie ein doofes Beispiel, aber ich finde, man versteht es ganz gut. Ich sage zu den Leuten immer, stellt euch vor, ihr steht vorm Spiegel und versucht euch selbst die Hand zu schütteln. Ja, da ist ja eigentlich das ist ja eigentlich eine Barriere, du kommst ja nicht durch. Und indem du das eben gestattest, machst du das halt möglich.
Das ist ein gutes Bild.
Ja, also irgendwie muss man den Leuten ja irgendwie so ein Bild schaffen.
Richtig gut.
Das ist diese 181.
Das ist 181.
Was vielleicht
unter anderem. Es gibt einen Fall, ist 181, aber das ist der, würde ich sagen, hier relevante.
Ja.
Was man vielleicht nochmal sagen kann, man denkt ja immer, GmbH haftet so nicht und Geschäftsführer ist ein Fremdgeschäftsführer, haftet so ja eigentlich auch nicht. Und gerade bei GmbHs, die ein bisschen größer sind, also der BGH ist da ziemlich klar, die Rechtsprechung sagt, du musst einen Geschäftsführer nachts um drei wecken können und der muss Auskunft über alle Verhältnisse der GmbH geben können. Das ist der Maßstab.
Ja.
Das heißt, es kann auch sehr schnell mal vielleicht doch was passieren, wo man in die Verantwortung kommt, obwohl man vielleicht so doll an diesem Geschäft gar nicht dran war. Also es ist ein bisschen schwierig. Man muss da als Geschäftsführer durchaus auch aufpassen, gerade wenn man als Fremdgeschäftsführer bestellt wird und hat eine sehr große Verantwortung.
Wir können an der Stelle nochmal verweisen auf unsere Folge zum GmbH-Geschäftsführer. Sie heißt mit einem Bein in der Haftung.
Ja, stimmt.
Vielleicht kannst du das nochmal verlinken in unseren Shownotes.
Ja. Genau. Ja. Ja, das ist kompliziert. Wir wollen noch über eine andere Geschichte sprechen, über den Gesellschafter. Der muss ja zum Beispiel nicht Geschäftsführer sein, ist einfach beteiligt daran. Und was hat der so für Rechte und Pflichten?
Also der hat der GmbH gegenüber so eine Art Loyalitätspflicht und Treuepflicht. Der darf natürlich jetzt nicht, rufschädigend sein. Oder er hat auch zum Beispiel eine Pflicht, an Beschlüssen mitzuwirken, wenn die sinnvoll sind. Er hat sich dem Wettbewerb zu enthalten. Da kommt es aber darauf an, wenn es eine riesen GmbH ist und du sitzt in Deutschland ganz weit weg, dann kannst du vielleicht auch in Wettbewerb treten, wenn du nur zu dritt bist. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, das ist was anderes. Na, aber grundsätzlich hast du halt so eine Treuepflicht als Gesellschafter, deinen Mitgesellschaftern und der Gesellschaft gegenüber. Alles zu tun, was den Gesellschaftszweck fördert.
Und du kriegst Kohle, ne?
Nee, aber nur, wenn die Gesellschaft Gewinne macht, sonst nicht.
Ja, das wollen wir mal voraussetzen, oder was?
Dann kriegst du Kohle, ja.
Dann kriegt man Kohle.
Ja.
Ja.
Entsprechend deines Anteils, es sei denn, es ist was anderes vereinbart worden.
Ja. Und wie wird die versteuert, diese Kohle?
Also 15% ist die Körperschaftssteuer. Ja. Und je nach Hebesatz der Gemeinde wird Gewerbesteuer noch erhoben. Also in der Regel sind es auch so um die 15%. Das heißt, du hast da 30%, die in der GmbH versteuert werden. Und wenn du dir Gewinne auszahlen lässt, dann zahlst du darauf Kapitalertragssteuer. Das ist halt kein Einkommen, sondern du hast ja einen Geschäftsanteil, du hast ein Kapital und daraus ergibt sich ein Ertrag. Der wird aber dann wiederum, da gibst du auch nochmal eine extra Steuererklärung ab. Also wenn du quasi, das weiß aber der Steuerberater alles viel besser als wir. Ich habe auch nur jetzt so ein gefährliches Halbwissen, ne? Also Haftungsausschluss schon mal vorneweg. Das heißt, wenn du, ne, es wird quasi beschlossen, es wird jetzt ein Gewinn ausgeschüttet von 5.000 Euro, dann kriegst du im Grunde von deinem Steuerberater schon mit diesem Beschluss, kriegst du eine Kapitalertragssteueranmeldung, die du quasi einreichst und dann wird die auch schon abgeführt automatisch. Dann musst du die schon sozusagen automatisch bezahlen. Die zahlt die Gesellschaft, wenn sie ausgezahlt wird. So.
Ja. Und da sind dann, glaube ich, nochmal so um und bei 25 plus Soli oder
stimmt.
So, ne?
Ja, stimmt.
Genau. Insofern hat man da auch, jetzt wollen wir nicht zu sehr fett in diesen Bereich kommen, aber ein bisschen Gestaltungsmöglichkeit, welches Geld verlässt quasi die GmbH auf dem Wege eines Gehalts. Ne?
Richtig, genau.
Weil das Gehalt sind ja erstmal Kosten für die GmbH, also mindert quasi auch den Gewinn. Und da hat man dann aber, wie du sagst, quasi seinen individuellen Steuersatz, der abhängig ist vom Einkommen. Und als Gesellschafter bezieht man eben dann Gewinne zu einem anderen Steuersatz.
Ja, und du musst aber da auch sehr aufpassen. Also es gibt, ich hatte das letztens erst bei einer Mandantin, wenn du einen Geschäftsführer hast, der auch Gesellschafter ist, dann darf die, also wenn du hast eine feste Vergütung und hast noch eine Tantieme. Und die Tantieme darf aber dann wiederum nicht zu hoch sein, also eigentlich nicht mehr als 25% deines Gehalts ausmachen, sonst wird sie eventuell als Gewinnausschüttung, verdeckte Gewinnausschüttung behandelt. Mhm. Da kannst du da wieder steuerliche Probleme von zwei Seiten bekommen. Es muss schon genau abgesprochen werden, aus welchem Grund du eine Zahlung erhältst. Das ist alles nicht so ganz einfach.
Also wir halten fest, man braucht auf jeden Fall auch eine Steuerberatung.
Unbedingt.
Und eine Begleitung bei der ganzen Sache. Ohnehin schon, weil man ja eine Bilanz, also einen Jahresabschluss jedes Jahr erstellen muss. Das ist wahrscheinlich eine Komplexität, die man so nicht sich ans Bein binden will. Und man hat ja auch wahrscheinlich andere Sachen zu tun.
Richtig.
So, wenn das Ganze dann doch nicht so läuft, wie man sich das erhofft hat, wie kommt das Ganze wieder aus der Welt raus?
Das ist nicht so einfach.
Ja, das ist nämlich der Hinkefuß.
Das ist echt der Hinkefuß. Ja, es ist wirklich. Ja, es ist, genau. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich mache die jetzt mal so zu, irgendwie die GmbH, habe ich keine Lust mehr zu, sondern du musst dann ein förmliches Liquidationsverfahren machen. Das ist der Regelfall. Das heißt, du triffst einen Beschluss, ab jetzt wird die GmbH liquidiert. Das musst du im Bundesanzeiger veröffentlichen. Mhm. Dann hast du ein Jahr Zeit, das ist das sogenannte Sperrjahr. Und in diesem Jahr machst du alles, um die Gesellschaft abzuwickeln. Also ein paar Restaufträge noch zu Ende bearbeiten, aber
keine neuen Aufträge
mehr annehmen und so weiter. Und dann die Vorstellung ist, am Ende des Jahres ist alles auf Null und dann gehst du nochmal zum Notar und machst die letzte Unterschrift, nämlich die Löschung der Gesellschaft.
Dann wird es gelöscht aus dem Handelsregister.
Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten. Es gibt eine Liquidation ohne dieses Sperrjahr. Das ist aber nur dann, wenn du wirklich gar nicht tätig warst. Also die wurde eingetragen und dann hast du überlegt, ich will es eigentlich doch nicht. Oder der Gesellschafter stirbt oder was auch immer. Ja. Und dann kannst du liquidieren ohne Sperrjahr. Dafür brauchst du aber eine Stellungnahme vom Finanzamt. Die dauert in der Regel genauso lange wie das eigentliche Sperrjahr. Und die dritte Möglichkeit ist, du verschmilzt die Gesellschaft auf den Alleingesellschafter. Dann bleibt nur die natürliche Person übrig. Das fragen Mandanten manchmal an, um Kosten zu sparen, aber dadurch hast du da mehrere Urkunden und das ist dann letztendlich genauso. Mhm. Kostenmäßig nimmt sich das nichts. Die meisten machen die normale Liquidation.
Kann so eine GmbH eigentlich so jedes x-beliebige Geschäft eigentlich machen? Also ich denke jetzt gerade, wenn es dann eben mal nicht so läuft, dass man sagt, wow, neue Idee, ich mache doch nicht das, was ich mir am Anfang überlegt habe.
Ja, kannst du. Grundsätzlich kannst du das machen. So, es gibt natürlich so ein paar Einschränkungen. Also es gibt Geschäfte, für die brauchst du Genehmigungen. Wenn du jetzt zum Beispiel Kredite vermittelst, brauchst du Kreditwesensgesetzgenehmigung beispielsweise. Wenn du sagst, ich habe jetzt eine GmbH und die hat vorher Podcast-Aufnahmen gemacht und jetzt
lohnt sich nicht.
Genau, lohnt sich nicht. Vor allem nicht mit der Kanzlei. Jetzt mache ich was ganz anderes. Jetzt verlege ich den Sitz irgendwie von
Vertrieb von Brautmode.
Richtig, das ist eine sehr gute Idee. Das
fand
ich bei Jan auch super.
Ja,
du verlegst jetzt den Sitz von Hamburg nach Ahrensburg. Machst den Geschäftszweck Brautmode und vielleicht nimmst du auch noch jemand anders als Geschäftsführer mit rein, weil du dem Ganzen ein neues Outfit geben willst. So. Mhm. Dann müssen wir als Notare darauf hinweisen, Achtung, wirtschaftliche Neugründung. Mhm. Das heißt, du musst einmal das offenlegen im Handelsregister, dass das, was du jetzt machst, nämlich eine komplette Änderung im Grunde deiner ganzen Struktur, kommt einer Neugründung gleich.
Was hat das für Konsequenzen?
Das heißt, du musst nochmal versichern, dass das Stammkapital noch da ist. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, weil der Stammkapital ist.
Wenn es dann nicht mehr da ist, könnte sein, dass man nochmal neu Geld finden muss.
Genau.
Das ist dann unglücklich.
Also gelten sozusagen die Regeln der Neugründung.
Genau.
Ja.
Und grundsätzlich, ich wollte das nochmal ganz kurz sagen, ich glaube am Anfang ist das nicht ganz so richtig rausgekommen. Du hast natürlich als Geschäftsführer und als Gesellschafter, du musst das Kapital eigentlich erhalten. Ja, wir sagen zwar so lapidar, naja, das wird dann irgendwie ausgegeben, so, aber das ist, glaube ich, in der Praxis auch so, aber du hast die Kapitalerhaltungsvorschrift, die ist schon da. Und solange kein Kläger da ist, hast du keinen Richter, ist alles in Ordnung. Aber im Insolvenzfall wird der Insolvenzverwalter sicherlich auch an den Gesellschafter vielleicht herantreten und gucken, wo ist das Stammkapital hingeflossen. Na, das wollte ich nochmal einmal richtig stellen, weil das, glaube ich, nicht ganz so klar rauskam.
Weil es ja auch andere Aktivposten geben kann. Ich kann ja auch Maschinen haben.
Ja, klar.
Immobilien kann die GmbH haben. Also sie kann ja auch andere Formen von Kapital aufbringen. Und ja, hat ja kein vielleicht auch einen Barbestand haben oder einen Kontostand. Kannst
ja theoretisch auch Sachgründungen machen. Auch das geht ja in der Theorie, aber wichtig ist, dass eigentlich dieses Stammkapital in welcher Form auch immer, das soll schon da sein. Damit haftest du ja schlussendlich und deswegen hast du ja diese Beschränkung. Eigentlich ja, weil vorausgesetzt ist, dass das auch da ist.
Also wie fassen wir zusammen? Was ist so, was würdet ihr sagen, was ist so der größte Vorteil an der GmbH und was ist der größte Nachteil?
Also der Vorteil ist ganz klar die Haftungsbeschränkung. Wenn man noch so eine Holdingstruktur macht, also noch eine Gesellschaft darüber hat, dann kann man auch steuerliche Vorteile, glaube ich, ganz gut nutzen, weil man diese Holding so als Spardose so ein bisschen benutzen kann. Der Nachteil ist tatsächlich ein bisschen sperrig. Und du hast das oft, dass Leute als Einzelunternehmer tätig waren. Und wenn du als Einzelunternehmer tätig bist, gehst du zum Konto und hebst Geld ab. Das musst du erstmal verstehen, dass du das nicht mehr kannst. So, das ist für manche, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht so große Nachteile.
Nee, denke ich auch. Nee. Also ich denke, es lohnt sich immer, wenn ich tätig bin, in irgendeiner Form selbstständig, regelmäßig zu überprüfen, ist die Form, in der ich mich gerade bewege, also bin ich Einzelunternehmer oder was auch immer, ist das die richtige Form für mich? Und dann ist es immer gut, einmal zum Steuerberater und vielleicht einmal zum Gesellschaftsrechtler oder zum Notar zu gehen und das einfach einmal durchzudiskutieren.
Ja.
Weil es eben die unterschiedlichen Ebenen hat, ne?
Ja. Ich würde es aus eigener Erfahrung auch bestätigen, dass dieser Nachteil eigentlich der Strukturierung auch durchaus den Vorteil hat, weil es einen eben strukturiert. Es macht die ganze Sache klarer. Ich glaube, wenn man selbstständig ist und zum Beispiel alles auf einem Girokonto irgendwie handelt und gar nicht mehr weiß, Mensch, was war jetzt eigentlich eine geschäftliche Ausgabe, das ist dann super schwierig. Und so ist es alles sehr klar getrennt. Und man hat dann doch mehr Möglichkeiten, auch diese Sphären im Prinzip sehr klar abzugrenzen. Insofern ist vielleicht der Nachteil auch vielleicht ein Vorteil. So, was ist unsere Schätzfrage heute? Habt ihr euch vorbereitet?
Nein, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich weiß es auch nicht, aber ich hätte das jetzt, wir kennen dich jetzt ja auch schon so ein bisschen. Wie viel GmbH gibt es?
Diese Frage habe ich vorbereitet, aber ich hatte auch noch eine zweite, dann weil ich zweite. Damit gerechnet habe, dass ihr da vielleicht dann machen wir jetzt die erste. Wie viele gibt's?
In Deutschland? Boah.
Ich weiß es nicht. Also ich habe die Zahl sogar schon mal gehört. Irgendwie in der Notarausbildung war die präsent. Ich sage, bitte, im Zweifel lacht halt über mich, 3 Millionen.
Ich hätte das wahrscheinlich auch gesagt. Aber ich war auch in diesem Millionenbereich, da habe ich mir überlegt, dass, also wenn du es auf die Einwohnerzahlen und so runterbrichst, ob das noch Sinn macht. Ich weiß es nicht, 720.000 ist völlig aus dem Lift gegriffen.
Alles ist wie immer.
Es sind noch weniger, ne?
864.464 war der letzte Stand, den das Statistische Bundesamt mir rausgeworfen hat. Ja.
Gut. Ja. So und die zweite? Vielleicht kann ich noch korrigieren.
Revanche. Ja, ich fand es so ganz interessant, weil es ist ja relativ viel so auf jeden Fall. Es scheinen auch viele Gründungen zu geben. Und dann habe ich aufgeschnappt, wie viele von denen, wie groß ist der Anteil, die es schaffen, mehr als 1 Million Euro Jahresumsatz zu machen. Das wäre meine zweite Frage.
Prozentual, oder?
Also im Verhältnis, also von dieser ganzen Masse.
Von den 800.
Genau, wie viele schaffen es quasi mehr als 1 Million Euro Jahresumsatz?
10%.
10%?
30%.
Na, jetzt haben wir einen Ausgleich hergestellt. Ja? Es sind 12,7%, die das schaffen. Krass eigentlich, und über 2 Millionen dann nur noch 7%. Das ist doch, doch wenig.
Ja. Ich glaube, es sind eben viele, die.
Der Mittelstand, doch, ne? Der klassische Mittelstand, ja, das stimmt.
Oder? Aber auch 1 Million ist, so, Umsatz ist noch ja auch ein Mittelstand.
Ja, aber Umsatz ist ja auch nicht gleich Gewinn, so, ne?
Das stimmt. Ja, naja, gut. Haben wir ein bisschen was
gelernt
über die GmbH. Nächstes Mal dann die AG, ne?
Unbedingt,
Du musst noch warten, bis ich das Skript durchgearbeitet habe. Und danach können wir das machen.
Danke euch.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.